Okay, dann fangen wir an, inshallah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahman ar-rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ihr Lieben, wir machen heute die Lektion 86, Suratul An'am, Vers 141 bis 150. Inshallah versuchen wir die Lektion heute mal zu Ende zu kriegen. Mal gucken, wie wir das schaffen. Aber das würde ich gut finden, wenn wir die in einem Stück machen, inshallah. Und zwar, wie es typisch ist für Suratul An'am und auch die mekkanischen Suren im Allgemeinen, spricht Allah von den vielen Gnaden, die er uns geschenkt hat, gegeben hat, damit wir, warum wird eine Gnade erwähnt? Damit wir mehr Dankbarkeit dafür empfinden, damit wir uns noch verpflichteter fühlen, Allah alleine anzubeten, denn er alleine hat uns all dies ermöglicht. Und zwar im Folgenden, ab Vers 141, erwähnt Allah, was er uns alles an Nahrungsmitteln gegeben hat, wie verschieden diese sind und wie mannigfaltig diese sind und trotzdem jede für sich selbst alleine genommen ein einzelnes Wunder ist und jede für sich wertvoll und besonders ist. Allah hat für uns die Früchte, die Ernte im Allgemeinen, das Vieh, von dem wir auch vielerlei Nutzen ziehen. Heute der moderne Mensch weiß ja gar nicht mehr, was für Nutzen man alles vom Vieh eigentlich bezieht, weil wir das bei uns das nicht mehr so klar direkt ankommt. Diese direkte Linie kann man nicht mehr zurückverfolgen. Aber die Leute, die mit der Natur oder mit Viehzucht oder Ähnlichem noch vertrauter sind, die können das sogar noch besser einschätzen. Und Allah wird im Folgenden auch erwähnt, so wie letztes Mal auch schon besprochen haben, wie die Gnaden, die von Allah kommen, er alleine sie erschaffen hat, er allein diese Gnade gegeben hat und er auch alleine bestimmen sollte und er nur das Recht hat, etwas für Haram und Halal zu erklären. Und trotzdem die Mushrikin Mekkas und alle, die ihnen gleich tun, natürlich, von diesen Dingen nach eigenem Gutdünken für Haram oder Halal erklären. Und dass dieses Recht bei ihnen nicht ist und dass dies ein Verbrechen ist von ihnen, welches sie bereuen müssen. Und zwar heißt es, وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. Und er ist es, der Gärten erschaffen hat, entstehen hat lassen, und zwar Gärten mit Spalieren und solche Gärten, die ohne Spaliere sind. Jannah, das Wort kennen wir schon, Jannah sagen wir auch für Paradies. Jannat ist Plural von Jannatun, Jannatun, Jannat. Er hat Jannat entstehen lassen und Jannah sagt man für einen sehr, sehr dicht bewachsenen Garten. Also nicht irgendein Garten. Im Arabischen gibt es auch das Wort Hadira für Garten. Bustan kann man auch für Garten sagen. Gibt einige Worte für Gärten. Aber Jannah ist eben ein Garten, der sehr üppig, sehr dicht bewachsen ist. Sehr, sehr fruchtbarer Garten. Das Wort Ansha'a kann man übersetzen mit entstehen lassen, auch für mit erschaffen. Ja, erschaffen ist damit gemeint. Aber Ansha'a, eben von Nun, Shin, Hamza, ist eher das Erschaffen oder entstehen lassen, was man nach und nach entstehen lässt. Also langsam, ein Schritt nach dem anderen. So wie eine Pflanze aus der Erde herauswächst. Die steht ja nicht von einem Moment auf den anderen so fertig da und schießt heraus, sondern erst kommt die kleine Knospe und dann ja, wächst das weiter und dann wird das zu Holz und dann wächst das weiter nach oben und dann irgendwann trägt es Früchte. Das ist Ansha'a, nach und nach langsam entstehen lassen. Ansha'a. Und Ma'arushat ist Plural von Ma'arushatun. Das Wort Arsch, ja, Thron, sagen wir auch von da. Aber Arsch heißt ja wörtlich Dach, ja. Arushiha hatten wir in Surat al-Baqarah auch schon das Wort. Und Ma'arush ist dann wörtlich etwas, was bis zum Dach gebracht wird. Also etwas, was in die Höhe wächst. Ja, und zwar nicht allein in die Höhe wächst, sondern es wird in die Höhe, dass es in die Höhe wachsen kann, es wird dazu gebracht. Und deswegen übersetzen wir das mit Spalieren. Ja, wem jetzt Gärtenbegriffe überhaupt kein Begriff sind, der soll das mal in Google eingeben oder auf irgendeiner Suchmaschine. Garten und Spaliere. Dann seht ihr ganz viele Bilder, die euch das dann deutlich machen. Das sind diese Zäune oder manchmal auch Stöcke oder manchmal auch Gitter. Ja, da gibt es verschiedene Arten, an denen dann die zum Beispiel Traubenreben oder diese Verästungen von den Trauben, manchmal auch von Tomaten, aber die wachsen nicht so hoch, an denen hochwachsen können. Ja, also die Zweige von diesen bestimmten Pflanzen, die eben nicht auf der Erde sich verbreitet auswachsen, sondern nach oben hin wachsen, aber die brauchen eben Stabilität und die wird denen gegeben, indem sie an diesen Spalieren sich hochrangeln können. Ja? Das ist damit gemeint. Also mit spalieren, gemeint ist damit, Allah hat alle möglichen verschiedenen Pflanzen wachsen lassen, entstehen lassen. Es gibt solche, die nach oben wachsen und man muss denen einen Spalierer aufstellen, damit sie nach oben wachsen können. Wa'ayra ma'arushatin und solche, die ohne Spalierer wachsen. Das ist alles von Allah, alles von einem Schöpfer. Und trotzdem so verschieden. Die Wortwurzel von ma'arushat ist ein Ra-Shin, so wie wir auch Arsch sagen. Ja? Und wörtlich heißt das Dach und daher kommt auch dann das Wort Thron, weil Allahs Thron ist, wird auch so genannt. Wir wollen jetzt keinen Vergleich herstellen, denn was Allah angeht, können wir keine Vergleiche herstellen. Aber Ma'arushat könnt ihr hier, wenn ihr euch merkt, Spaliere oder ohne Spaliere, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, die also an Stöcken zum Beispiel hochwachsen, wie Tomaten, wie Trauben. Ja, das könnt ihr euch so als Beispiel merken für diese Art von Früchten. Ja, was also, wofür etwas aufgestellt wird, damit es nach oben wachsen kann. Ja, eine Stütze, eine Säule gegeben wird, damit es sich danach daran hangeln kann, daran hochwachsen kann. Und andere, wie zum Beispiel Kürbis oder Wassermelone oder andere Dinge, die Blumenkohl oder so, die auf der Erde wirklich wachsen und sich dort verbreiten, deren Blätter und Geäst, oder eben nicht Geäst, sich auf der Erde verbreitet, die sind wieder Reira Ma'arushat. Also komplett anders. Derselbe Schöpfer. Und warum ist das auch so? Stellt euch mal vor, die Kürbisse würden auch erstmal, wenn sie ja klein sind, nach oben wachsen und die würden dann über den Köpfen der Menschen hängen und dann so als gesamter Kürbis dann irgendwann, Allah bewahre, auf den Kopf eines Menschen drauffallen. Ja, das geht einfach, das wäre nicht, das wäre auch zu schwer für die Pflanze zu halten und die wachsen eben schön unten auf der Erde, wo sie eben auch Gewicht entwickeln können und auch nicht fallen oder sich zu Schaden kommen oder ähnliches. Ja, und einfach nicht zu schwer sind für die Erde zu halten. Die Erde kann die halten, aber in der Luft könnten sie schwer hängen. Andere sagen auch, dass Ma'arushatin, Waraira Ma'arushatin, heißt, dass die Ma'arush sind die Sachen, ich habe das eben schon erklärt, die eben nach oben wachsen und Reira Ma'arush sagen manche dann, das ist das, was einen Stamm hat, also nicht ein Dach braucht oder nicht ein Spalier braucht, woran es sich hochwachsen kann, sondern eben auf dem Stamm steht. Also diese kleinen Unterschiede werden dann gemacht, aber im Grunde, habe ich euch schon erklärt, diese verschiedenen Arten zu wachsen. Ob sie jetzt selber direkt auf dem Boden wachsen oder auf einem Stamm gehalten werden, ist eben Reira Ma'arushatin. Warum wird das alles so detailliert gesagt? Warum erwähnt Allah das? Warum sagt er nicht einfach, ich habe alle Früchte für euch wachsen lassen und Allah hat das entstehen lassen? Das wäre doch schon genug. Damit wir unsere Tafakkur und unsere Nachdenklichkeit und unser Nachsinnen über diese verschiedenen Gnaden mehren. Und über diese Mehrung des Tafakkur zu mehr Iman gelangen. Damit wir über mehr Tafakkur zu mehr Iman gelangen. Denn der Iman, den du durch eigenes Nachsinnen über die Zeichen Allahs erlangt hast, das ist eine ganz andere Qualität von Iman, als der, den du durch Hörensagen erworben hast. Und das heißt, das ist auch Ibadah, das haben wir schon so oft gehabt im Koran, dieses Thema, das denkt nach über die Zeichen Allahs und nicht nur die Zeichen, die im Koran stehen, sondern die Zeichen, die in der Schöpfung verbreitet sind. Dies ist auch eine Art von Ibadah. Auch damit dient man Allah, indem man einen Baum anguckt und sagt, Subhanallah. Ja, oder forscht, wie wächst der? Was ist darin jetzt passiert? Wie ist das möglich, dass da so viel Wasser hochgepumpt wird? Ja, all diese Dinge, auch das ist Ibadah, wenn es natürlich mit der richtigen Niyyah gemacht wird, mit der richtigen Absicht betrieben wird. Ja, andere sagen auch, nur dass ihr wisst, was die Mufassirin dazu alles gesagt haben, dass Ma'arushat ist das, was an Spalieren hochwächst, also was die Leute selber aufstellen, ein Zaun oder ähnliches, oder was wie ein Zaun aussieht, und daran können die Pflanzen hochwachsen. Und Reira Ma'arushatin sind dann die Früchte oder Ernteerträge, die eben wild wachsen, zum Beispiel auch, wo der Mensch nicht eben Hand dazugelegt hat, damit etwas gut wachsen kann, oder auch die auf Bergen wachsen. Das findet ihr auch. Also da gibt es alle möglichen von Interpretationen, aber die grobe Unterteilung habe ich euch schon mitgeteilt. Und diese Früchte sind einander ähnlich und trotzdem so unähnlich, und das ist auch ein Zeichen von Allah. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ. So wie auch Palmen und sonstige Pflanzen. Nachla ist die Dattelpalme. Ja, aber wenn ein Nachla so alleine steht, dann kann man eben das auch so übersetzen, dass die Palme an sich, Ja, alle Palmen sind damit gemeint, aber das Wort alleine, An-Nakhla, bedeutet die Dattelpalme. Was-Zar'a, Zar'a ist alles, was gesät wird, ja, und was wächst, Pflanzen im Allgemeinen, was auch geerntet wird dann eben. Was-Zar'a mukhtalifan ukuluhu, dessen Speise so unterschiedlich ist. Mukhtalifan, wie wir auch sagen immer, ikhtilaf. Ja, da gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Daher kommt das Wort auch. Mukhtalifan von Kha, Lam, Fa. Mukhtalif, wenn etwas verschieden ist. Die sind verschieden. Was ist verschieden? Ukuluhu, die Speise davon. Ja, die Speise davon, das Essen davon. Im Geschmack sind sie verschieden. Was-Zaytuna, war-Rumana und auch die Olive. Zaytun kann Olive sein oder eben auch der Olivenbaum. Manche sagen auch Ölbaum. Ja? Was-Zaytuna, war-Rumana und auch der Granatapfel oder, das kann auch heißen Granatapfelbaum, also die Frucht oder der ganze Baum, der diese Frucht trägt. Beides kann damit gemeint sein. Was ist mit diesen Dingen? Mutashabihan wa ghayra mutashabih. Die sind einander ähnlich und sie sind einander auch unähnlich. Also manche sind einander ähnlich und manche sind voneinander komplett verschieden. Oder das kann auch gemeint sein, dass eine Gattung ist untereinander sehr, sehr ähnlich. Wenn du zum Beispiel eine Olive hast und in einen Topf oder Schüssel voll Oliven wirfst, dann kannst du nicht mehr unterscheiden, wo war jetzt die eine, die ich da reingeworfen habe und wo sind alle anderen. Alle komplett ähnlich. Obwohl so viele Oliven wachsen an einem Baum, trotzdem sehen die alle ungefähr gleich aus mit kleinen Unterschieden. Und nicht eine kommt komplett anders raus oder eine ist aus Versehen ein Apfel geworden. Ich meine, wer kontrolliert das alles denn? Der Baum selber scheint ja nicht einen Verstand zu haben oder ein Computersystem oder was weiß ich, wo alles perfekt am Ende rauskommt. Wer, was, wo wird das reguliert? Wer hat das alles unter Kontrolle? Das sind Zeichen von Allah, über die man nachdenken sollte. Wa ghayra mutashabihin und solche, die nicht einander ähnlich sind oder unähnlich sind, wie zum Beispiel im Geschmack, im Aussehen. Ja, ein Kürbis ist was ganz anderes als eine Olive. Ein Apfel ist wieder was komplett anderes als eine Ananas. Ja, einander ähnlich und unähnlich, auch was deren Nahrungsgehalt angeht, was deren Aussehen angeht, was deren Umstände angeht, in denen sie wachsen müssen und so weiter und so fort. Darüber soll der Mensch nachdenken. Besonders der Gläubige soll darüber nachdenken. Ja, und das nicht denen überlassen, die darüber so nachdenken und so forschen, dass sie es komplett von dem Schöpfer als getrennt betrachten. Und das ist leider ein Problem in der islamischen Welt, das sich schon über Jahrhunderte jetzt hinzieht, dass es in dieser Hinsicht ernsthafte Forschung und so weiter nicht betrieben werden kann oder nicht betrieben wird. Ja, was der Grund jetzt ist, das mag ja ein diskutierbar sein, aber es ist auf jeden Fall ein Mangel. Was sagt Allah uns über diese Gnaden? Müssen wir uns von denen fernhalten, weil wir dürfen ja nicht genießen, ja, oder weil das wäre ja Luxus oder irgendwie sowas, steht das im Widerspruch zum Glauben, dass wir so etwas nehmen und genießen dürfen? Nein, Allah sagt, كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Esst von ihren Früchten. Und zwar all das, die Früchte von all dem, was gerade genannt wurde, und allgemein ist das gemeint. Esst von ihren Früchten, wenn sie Früchte tragen. Ja, wenn das reif ist und wenn ihr es geerntet habt, esst davon, das ist für euch. Kein schlechtes Gewissen, keiner kann etwas, was halal ist, für haram erklären oder sagen, hier, warum, wieso lässt es dir so gut gehen? Nein, es ist vom Din, wir hören auf Allah, mit anderen Worten wirklich, wir erfüllen den Befehl Allahs, wenn wir diese Dinge nehmen und natürlich in den Grenzen, die vorgegeben sind, genießen und essen und davon nehmen. Kulu min thamarihi, thamar, das Wort hatten wir schon einige Male, thamar, Tha, Mim, Ra, alles Essbare von einer Pflanze. Also die Frucht, die also am Ende als Produkt dasteht, das ist Thamar. Aber zum Beispiel jetzt die Weizenkörner an einer Weizenähre ist auch Thamar. Nicht, dass ihr denkt, nur Obst ist Thamar. Nein, Thamar ist alles, was das Essbare einer Pflanze ist. Weizenkörner, Reis, Früchte, Obst, Gemüse und so weiter. Esst von all diesen Dingen, إِذَا أَثْمَرَ, wenn es Früchte trägt. وَآتُوا, aber vergesst nicht, gebt auch sein Pflichtanteil, gebt auch sein Recht am Tag der Ernte. Am Tag, wo ihr es erntet. Aber wenn man es erntet, dann soll man auch nicht nur an sich selber denken und selber genießen, sondern auch den Pflichtanteil davon entrichten. Und zwar wann? Am Tag seiner Ernte. Hasad kommt von Hasad Dal, Ernte. Ja, wenn die Ernte eingebracht wird. Und das kann, muss nicht nur ein Feld, welches geerntet wird, sondern die Ernte von irgendetwas. Apfelbaum kann auch geerntet werden. Ja, also das Nehmen der Früchte von irgendeiner Baum oder Feld oder ähnlichem. Mit diesem Haqqahu, da haben die Ulama verschiedene Interpretationen. Manche sagen, diese Aya wurde später in Medina offenbart, wo das Konzept von Zakat, ein bestimmter Prozentsatz von deinem Besitz, den du verpflichtet bist, einmal im Jahr abzugeben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wo dieses Konzept von Zakat eben schon vorhanden war. Und diese Aya sagt dann also, dass man auch vom Ernteertrag also Zakat geben soll. Andere sagen, nein, auch diese Aya ist Teil von dem, was in Mekka offenbart wurde, wie der größte Teil von Suratul An'am. Und damit ist die Sadaqa oder Almosen geben allgemein gemeint. Und wenn man Ernte einholt, dann soll man auch einen Teil in Almosen oder Sadaqat entrichten. Ja, und beides ist wahr, ja, also je nachdem, wann es offenbart wurde, später musste man auch Zakat geben, auch vom Ernteertrag. Und vorher sollte man auch, die Muslime waren immer dazu ermuntert worden, auch viel Sadaqat zu geben, Almosen zu geben. Also das eine wie das andere, beides ist in der Sira nachgewiesen. Bei Ernte aber ist es anders. Wir sagen ja immer, die Zakat ist 2,5% von dem Besitz, der sich ein Jahr lang bei dir gehalten hat und über einen bestimmten Prozentsatz geht. Dann ist man Zakat verpflichtet. Bei der Ernte ist es aber so, dass nicht 2,5% gegeben wird, sondern der zehnte Teil. Ja? Der zehnte Teil, da gibt es einen kleinen Unterschied, der heißt Ushur. Diese Zakat heißt Ushur von 10 eben. Und der zehnte Teil deines Ertrages, deines Ernteertrages wird eben in Zakat gegeben. Zehnte Teil, wenn dein Feld, sagen wir mal Feld jetzt, durch Regenwasser bewässert wurde, dann gibst du den zehnten Teil. Wenn man es aber selber künstlich bewässern musste, weil es wenig Regen gab oder weil das auf einem bestimmten Gebiet liegt, wo es keinen Regen gibt, was auch immer. Wenn man es selber bewässern musste, dann gibt man oder ist man verpflichtet, den 20. Teil abzugeben. Ja? Also falls Zakat hier gemeint ist, dann ist Ushur gemeint, das heißt so, dieser Teil heißt so, wenn mit Regen bewässert, dann der 10. Teil deines Ernteertrages, wenn selber bewässert, mit ja, künstlich oder selber das Wasser besorgt, wie auch immer, dann der 20. Teil. Wenn es Nafil, Sadaqat sind, die hier gemeint sind, dann ist da natürlich keine Menge vorgegeben. Ja, gebt etwas ab. Mal viel, mal wenig, aber gebt ab. Und am Tag der Ernte, wenn es frisch ist und anderen auch nutzen kann, dann gebt den anderen ab. Und warum soll man abgeben? Einerseits sagt Allah, esst, ja, und dann freuen wir uns schon, dass ja, wir dürfen essen, wir haben das doch angelegt und wir haben das gesät, das steht ja auch mir zu. Aber direkt sagt Allah, stopp, nein, du musst auch an die anderen denken. Denn wer hat dir gegeben? Du wurdest ja auch von jemandem versorgt. Und deswegen als Dank dafür, dass man dich versorgt hat, gebe du nun auch anderen ab. Und dass diese Prinzip sehen wir durchgehend in allen Gnaden, die Allah uns gegeben hat, in der Gestalt von Zakat, in dem Auftrag Sadaqah zu geben, in der Ermunterung, die uns immer wieder im Koran gegeben wird, das gebt von eurem Geld, haltet nicht zurück, seid nicht geizig, seid nicht gierig, ja, all diese Aufträge, die uns gegeben werden, sprechen dieselbe Botschaft. Genau, Ha, Sad, Dal, ernten oder schneiden, eigentlich wörtlich, aber damit wird die Ernte gemeint. Und zwar, das Hasad sagt man zur Ernte, wenn die Ernte zur geplanten Zeit eingeholt wird. Also zur richtigen Zeit. Alles gereift und dann macht man Hasad, die Ernte wird eingeholt. Hasid, das kommt in einer anderen Stelle im Koran vor, sagt man, wenn unplanmäßig das Feld abgeerntet wird. Wie zum Beispiel durch ein Unwetter. Ja, du kommst nächsten Tag und alles liegt da durcheinander und ja, die Früchte sind schon quasi abgeschnitten durch diesen Wind eben oder durch was auch immer für einen Unfall oder Unwetter eben gewesen ist, Sturm gewesen ist, das nennt man dann Hasid. Ja, also kleiner Unterschied, aber Unterschied in der Bedeutung eben. Ja, also wenn es Sadaqat sind, dann sagen die Mufassirin auch, heißt das, dass wenn es arme Leute gibt, die präsent sind während der Ernte, dann sollt ihr auch ihnen geben und ihre Herzen eben nicht beschweren, ja, oder brechen, weil sie nicht Anteil daran haben, sondern auch an ihnen denken. Erinnert euch, in Suratul Nisa haben wir auch sowas Ähnliches gelesen, wenn das Erbe verteilt wird, ja, und Waisenkinder sind zugegen und Miskin und arme Leute, dann soll man ein bisschen was denen auch geben. Ja, einfach so, damit die haben kein Recht. Die können nicht sagen, hier, gib uns, wir haben so auf so und so viel Prozent Recht. Haben sie nicht. Es ist eine freiwillige Abgabe. Sadaqa ist freiwillig. Aber man soll geben. Es ist sehr, sehr ermuntert. Der Gläubige ist jemand, der gerne gibt. Wenn er kann, dann gibt er gerne. Ja, und manche sagen eben auch, dass diese Regel, dass man den armen Menschen gibt, zum Beispiel auch eine Handvoll von Körnern kann man denen auch geben, damit die selber das auch irgendwo pflanzen können. Das gibt es auch in Tafsir, dass die von den Körnern, den Kernen selber ihnen abgeben sollen, damit sie dann selber auch vielleicht pflanzen können oder Nahrung für deren Tiere geben, damit sie ihre Tiere versorgen können. Wie man auch immer den armen Menschen helfen kann, diese Regel galt, bevor Zakat verpflichtend gemacht wurde. Und dann war es sowieso Pflicht und dann gilt diese Sadaqa-Regel nur für den, der es freiwillig machen will. Esst von dem, was Allah euch gegeben hat. Wala tusrifu. Und gebt auch ab. Esst selber. Gebt auch anderen ab. Wala tusrifu. Und seid nicht maßlos. Tusrifu kann auch heißen, verschwendet nicht. Ja? Aber wortwörtlich heißt es, seid nicht maßlos. Und in der Maßlosigkeit ist eben auch die Verschwendung enthalten. Das eine führt dann quasi zum anderen. Innahu la yuhibbul musrifin. Gewiss er, Allah, liebt nicht die Maßlosen. Möge Allah uns bewahren. Man verliert die Liebe Allahs, wenn man zu den Maßlosen gehört. Und Israf, das Wort ist ja auch so gängig, ja, dass viele Leute benutzen das. Israf ist dreierlei. Ja? Das kommt von der Wortwurzel Sin, Rafa, Sarafa, Israf, Tusrifu. Einerseits kann es heißen, wenn man mehr macht, mehr ausgibt, ja, über die Grenze hinaus ausgibt. Mehr als eigentlich in Ordnung ist. Mehr als man eigentlich sich erlauben kann. Über die Grenze eben. Ja, und die Grenze ist jetzt von deiner eigenen Bedürftigkeit zum Beispiel oder was deine Familie für Rechte hat. Das ist mit Grenze hier gemeint. Da gibt es auch ein Beispiel und manche Mufassirin sagen, dieser Ayah wurde wegen diesem bestimmten Sahabi auch offenbart. Thabit bin Qais, radiallahu an, als seine Dattelpalmen Früchte trugen, reif wurden, oder die Dattel reif wurden, gab er einen Teil davon weg. Und er gab so lange, und immer mehr Leute kamen eben, dass er immer weiter gab und immer weiter gab, bis er am Ende gar nichts mehr für sich oder seine Familie übrig hatte. Für sich und seine Kinder, Frau und Kinder, hielt er nichts mehr zurück. Und man sagt in Tafsir, dass dieser Vers für ihn offenbart wurde. Was würde dann Wala Tusrifu heißen? Das gebt am Tag seiner Ernte, aber gebt nicht so viel, dass ihr das Recht derer, die unter eurer Verantwortung stehen, vernachlässigt oder sogar ihnen das Recht komplett ganz wegnimmt. Dann würde Tusrifu das heißen. Israf wäre dann also das, was die Verpflichtungen nicht mehr erfüllen lässt. Dass man so viel gibt, dass man die Pflichten nicht mehr erfüllen kann. Das wäre die eine Seite von Israf. Andere Seite, anderer Aspekt von Israf, wie es auch im Koran übrigens auch gebraucht wird, ist, wenn man mehr ausgibt, als eigentlich nötig ist. Also du brauchst nicht so viel für dich selber zum Beispiel, aber du gibst immer weiter aus, um für dich was einzuholen, was wir schon Frönen oder Luxus nennen würden. Ja, was übrigens im alten bei den Christen früher als eine Sünde galt, Luxuria. Ja, das war etwas, was nicht positiv besetzt war, das Wort. Was wir Verschwendung nennen würden. Ja, dass du mehr ausgibst als eigentlich nötig und verschwendest dabei. Das ist auch Israf. Verschwenden. Also zum Beispiel auch, du musst es nicht mal selber gebrauchen, du hast Früchte, gibst sie aber nicht ab, ja, sagst, nee, denke ich nicht dran, ich habe die ganze Arbeit gemacht, ich werde das jetzt nicht abgeben, kannst es aber auch selber nicht essen, es liegt da, verrottet und fault und am Ende hat keiner was davon gehabt. Das wäre auch Verschwendung, ja? Oder du sagst, nee, das sind meine Früchte und isst so viel und so viel, bis dir selber übel wird, aber Hauptsache, du musst keinem abgeben. Ja, oder du kaufst so viel und nochmal so viel und nochmal so viel, was du gar nicht gebrauchen kannst. Du hast den Überblick schon verloren, wie viel Paar Schuhe du hast oder wie viel, was auch immer du hast. Das gilt auch als Verschwendung. Ja, all dieses gilt auch als Israf. Und Israf, die dritte Seite von oder dritter Aspekt von Israf, sagt man, ist auch alles, was man ausgibt für Sünden. Ja, um für eine Sünde auszugeben von deinem Besitz, ist auch Israf. Weil es verschwendet ist und es ist auch über jenseits der Grenze. Also beide erste Bedingungen sind darin enthalten und deswegen ist auch Israf. Zum Beispiel, wie wir letzte Lektion lasen, für die Götzen zu geben, ist Israf. Ist Sünde durch und durch, kommt nirgendwo an. Die Götzen haben nichts davon. Wo es eigentlich ankommen sollte, dort kommt es gar nicht an. Also bei Allah, du machst keinen zufrieden damit, ist verschwendet. Das geht gegen dich, anstatt dass es für dich sein würde. Und Allah sagt deutlich, er liebt nicht die Musrifin. Und wie tragisch ist das, einerseits gibt man auch, wenn wir jetzt mal sagen, dieser erste Aspekt von Israf, dass man so viel gibt, dass man für sich oder seine Verpflichtungen nichts mehr hat, dann ist das so tragisch, dass man einerseits ja sogar auch gibt, man opfert ja irgendwo, aber weil man dabei die anderen Verpflichtungen vernachlässigt hat, ist man trotzdem hat man trotzdem die Liebe Allahs verloren. Es sei denn natürlich, man macht Tauba oder man wusste nicht besser. Klar, das sind immer die Ausnahmefälle. Aber generell ist das hier der Sachverhalt, der uns gelehrt wird. Ja, die Mufassirin sagen, Ibn Jureyj sagt, dieser Ayah wurde über Thabit bin Qais bin Shammas, der seine Dattelpalme erntete und sagte, heute werde ich jeder Person geben, der zu mir kommt und ich werde ihn speisen mit diesen Datteln. Und er machte weiter und weiter bis zum Abend, bis dass er gar keine Datteln mehr hatte. Und Allah sandte, وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ, sandte Allah herab. Und dieselben Mufassirin sagen aber auch, dass die erste Bedeutung, das mag ja spezifisch für diesen Sahabi auch offenbart worden sein, aber die vordergründige, generelle Bedeutung, die aus diesem Vers verstanden werden kann, ist, dass man eben nicht verschwenden soll. Genau. Nicht verschwenden soll, es nicht zum Beispiel rotten lassen soll, die Beispiele, die ich euch vorhin genannt habe. In Sahih al-Bukhari gibt es auch ein Hadith, wo es heißt, esst und trinkt und tragt Kleidung, ohne Israf und auch ohne Mukhayyala bedeutet so viel wie prahlen. Ohne Israf und ohne prahlen, ansonsten dürft ihr essen, trinken, zieht euch an, zieht euch auch gerne modisch an oder anständig an oder würdevoll an, qualitativ gut an, alles kein Problem. Aber Problem fängt da an, wo es zu Israf oder zu Mukhayyala, zu Prahlerei kommt. Da haben wir dann ein Problem. Das steht im Widerspruch zu der Einstellung des Gläubigen zum Leben. Er will nicht über andere Menschen stehen. Ja? Er will sich nicht darstellen und andere irgendwie schlechter aussehen lassen. Ja, das ist ja Prahlerei. Guck mich an. Ich bin besser. Ja, und deswegen gibt man ja auch mehr als die Grenze erlaubt eigentlich aus, damit man irgendwie besser dasteht als alle anderen. Guckt euch meine Einrichtung an. Guckt euch meine Kleidung an. Wenn diese Nia auf einmal reinkommt, dann wird es problematisch. Ansonsten hat der Prophet ﷺ nichts gegen Qualität gehabt, gegen gute Stoffe gehabt, gegen schöne Kleider auch gehabt. Der Prophet ﷺ hat auch, wenn er geschenkt bekommen hat, auch schöne Kleider angezogen. Das ist nicht problematisch. Problematisch sind diese Dinge, die daraus entstehen, wie Arroganz, Prahlerei, Israf und so weiter. Ja, wie es in Sahih Muslim auch in einem Hadith heißt, dass der Prophet ﷺ sagte, nochmal zu diesem Aspekt, dass man nicht so viel ausgeben soll, dass man danach selber bedürftig ist. Das wäre auch Israf. Der Prophet ﷺ sagte in Sahih Muslim, die beste Sadaqa ist die, wonach man nicht bedürftig ist oder wird. Also gib so viel Sadaqa, dass du noch genug hast, dass du nicht selber dann losgehen musst und andere Leute fragen musst. Ja, denn die Unbedürftigkeit ist auch ein hohes Gut im Islam. Unabhängig sein. Selbstversorgend sein. Nicht abhängig sein von anderen. Möge Allah uns das allen schenken. Dass man nicht fragen muss. In Surat al-Isra gibt es auch eine Aya, wo es auch heißt, und breite nicht das gesamte Ausbreiten oder gebe nicht ein komplettes Geben. Ja, und damit ist eben gemeint, das gibt nicht so viel, dass du komplett alles abgibst, sonst wäre das eben ja, die gleiche Bedeutung, wie wir vorhin besprochen haben. Ja, dasselbe Prinzip auch, wenn ihr mal das verbindet, was haben wir gelernt über Erbe auch? Dass derjenige, der eine Wasiya schreiben will und der möchte über einen bestimmten Prozentsatz seines Besitzes außerhalb der vorgegebenen Regel des Erbrechts verfügen, dann darf er das, okay, kein Problem, ist ja noch dein Besitz, aber nicht mehr als ein Drittel seines Besitzes. Denn sonst würde er das Recht seiner Erben nehmen. Ja, also diese Ausgewogenheit, dass einerseits selber essen, man kann sich nicht verleugnen, andererseits aber auch an andere denken, man kann nicht andere verleugnen, andererseits aber auch nicht so sehr in dieses Extrem gehen, dass man die, die auf dich zählen, die von dir abhängig sind, dass man die wieder verleugnet oder vernachlässigt. Diese komplette Religion der Mitte, das ist Al-Islam. Und das ist die Schönheit von dem, was Allah uns lehrt. Und dadurch wird das Leben eines Menschen auch schön. Und dadurch wird ein Mensch auch schön. wenn er jemand ist, der vieles gleichzeitig in Balance halten kann. Ansonsten in Extreme gehen ist kein Problem. Ja, in Extreme fallen und sich komplett einer Sache hinneigen, ist weniger schwer, als die Mitte zu halten. Ja, wie ein Mensch, der, wenn ihr zwischen zwei Leuten geht und jetzt ihr hängt euch komplett auf einen drauf, ja, neigt euch auf den und der schleppt euch und zerrt euch so mit. Das ist einfacher für euch, ihr müsst selber weniger Energie reingeben, als wenn ihr gerade aufrecht zwischen den Menschen auf eigenen Füßen steht und geht. Ja, so bildlich mal, damit ihr euch das ein bisschen merken könnt. Ja, deswegen soll man vorher überlegen, wie viel man geben will, nicht, dass man danach bereut, denn das würde auch dann deine Sadaqa und die Qualität deines Almosengebens natürlich runterziehen. Ja, wenn du einmal gibst, voll in Feuer und Flamme, oh, ich werde heute so viel geben, ich habe gerade eine Dokumentation gesehen, ich muss dahin spenden, ja, und voll Dings und emotional und alles, ja, schön, Mashallah, sehr gut, aber nicht mehr schön, wenn man nächsten Tag sagt, oh, Astaghfirullah, ich hätte nicht geben sollen. Ach Mann, jetzt habe ich zu wenig. Und dann schimpft und unzufrieden ist und undankbar ist für das, was man noch übrig hat. Dann hat man sich selber quasi, hat man sich keinen Gefallen getan. Ja, das soll eben nicht passieren. Ja, nochmal in dieser Aya wird uns also auch Allahs Qudra, Allmacht und Allfähigkeit, dass er zu allem fähig ist, beschrieben, wie er die verschiedensten Dinge erschaffen hat, alles für uns ist. Ich meine, überlegt mal, jeder kleine Baum, der Früchte trägt, ja, oder sogar die meinetwegen Tannenzapfen tragen, die sind ja auch Früchte für Tiere dann, ja, ist wie eine kleine Fabrik. Wobei das schon eine Herunterstufung ist, weil Fabrik ist etwas, was auch funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Und keine Fabrik dieser Erde erschafft andere kleine Fabriken. Das kann keine Fabrik, die schaffen nur Produkte und die gehen dann irgendwann kaputt. Aber wenn die nicht neue Produkte schaffen, dann... Ja, wenn diese Fabrik nicht mehr arbeitet, dann war es das. Jeder Baum, wenn er aber zum Beispiel Samen oder Kerne produziert innerhalb den Früchten, ist wieder wie eine neue kleine Fabrik, die du in die Erde geben kannst und eine komplett neue Fabrik entsteht daraus. Plus die Nahrung und die Gesundheit und die Schönheit und der Geschmack, der in diesen Dingen enthalten ist, all das sind Zeichen, die unseren Iman stärken, festigen und in Überzeugung umwandeln sollten. Ja, und vom Menschen wird das eben erwartet, dass er sich das anschaut, seinen Iman dadurch stärkt und das in dem richtigen Maße gebraucht, wie Allah es gegeben hat. Und nochmal im Kontext von der letzten Lektion auch und auch was gleich noch kommt, dem Menschen ist nicht gestattet, wenn Allah das alles wie auf einem Tisch ausgebreitet und geschmückt für dich serviert hat, dass du dann kommst und sagst, nee, das hat Allah haram erklärt, das dürfen wir nicht, das dürfen wir, das dürfen wir nicht. Dieses Recht hat Allah dem Menschen nicht gegeben. Wenn Allah eine Gnade gegeben hat, dann soll der Mensch diese auch dankbar entgegennehmen. وَمِنَ الْأَنْعَامِ Und auch vom Vieh hat Allah viele Gnaden erschaffen. حَمُولَةً وَفَرْشَا Und zwar unterschiedlichste. Manche von denen sind حَمُولَةً. حَمُولَة kommt von ha mim lam. Hamel heißt tragen. Ja, wenn eine Frau schwanger ist, ist sie auch hamil. Ja, eine Schwangere, sie trägt eine Last. Oder sie trägt, ja, eine, nicht jetzt negative Last, sondern wirklich ein Gewicht eben, sie trägt ein Gewicht. Hamulatan, Lasttiere, ist gemeint hier. Also solche Tiere, die man dafür benutzt, dass sie Lasten transportieren. Wie bestimmte Eselarten, Pferde können auch dafür benutzt werden, Kamele auf jeden Fall wurden dafür benutzt. Ja, oder bestimmte Rinderarten, die auch zum Transport, nicht weite Strecken, aber zum Transport auch benutzt werden können, aufgrund ihrer Kraft. Und andere Tiere, Vieh ist hier gemeint, wa farsha. Farsha kommt von farashin. Und damit sind solche Tiere gemeint, die eben nicht Lasten tragen. Das sind kleine Tiere. Farsha ist eigentlich Boden. Ja, die sind dem Boden quasi nah, weil sie so klein sind. Und die sind eben solche Tiere, die geschlachtet werden, gemolken werden. Das ist deren erste Funktion. Ja, die sind nicht für Last tragende Tiere, sondern Farsha. Das Wort An'am übrigens, das haben wir, glaube ich, auch nicht erklärt oder nur einmal erklärt. An'am kommt von Na'am. Na'am heißt ursprünglich Kamel. Ja? Und das Wort Ni'ma, Gnade, kommt von derselben Wortwurzel. Na'am, Ni'ma, Nun, Ein, Mim. Weil für den Araber war das Kamel eine zentrale, hatte eine zentrale Funktion in der arabischen Gesellschaft. Wer ein Kamel hatte, war versorgt. Der konnte reiten, der konnte reisen, der hatte zu essen, der in Notzeiten hatte der etwas, was er gebrauchen konnte. Das war Baraka in seinem Haus. Das Wort Baraka übrigens auch, ursprünglich benutzte man das für, wenn ein Kamel sich niederkniet. Segen. Das Wort Segen kommt ursprünglich von so einem Wort. Warum? Weil in dem Haus, wo ein Kamel sich niederkniet, also dort, wo es bleibt, dort ist Segen. Das war das Verständnis des Arabers. Dann über die Zeiten wurde das dann allgemein für das Vieh, ein Arm allgemein für das Vieh gebraucht. Ja, ursprünglich Kamel, aber wenn ihr übersetzt, sagt ihr bitte Vieh, denn so haben die Araber das dann auch zu dieser Zeit gebraucht. Ja, die ursprüngliche Bedeutung hatte sich dann verschwommen mit der allgemeinen Bedeutung von Vieh. Und zu Vieh gehört Schaf, Ziege, Kuh, Kamel, Rinderarten, all diese. Ja, und deren Cousins und Cousinen und verschiedene Arten, von denen es Zuchttiere da gibt. Ja, denn das Kamel, nochmal, war eine große Ni'ma, Gnade. Die Haut sogar von den Kamelen wurde zum Zeltbau benutzt. Ja, Nahrung sowieso, Milch. Man schrieb auf den Knochen von Kamelen. Ja, man benutzte die als Papyrusersatz quasi. Ja, also ganz, ganz zentrale Funktion. Wie reich jemand war, zählte man zu dieser Zeit anhand, wie viel Kamele dieser Mensch besaß. So wie wir heute anhand von Bankkonto das feststellen oder an, Aktien oder keine Ahnung, was man für Besitztümer hat. Damals war, wie viel Kamele hat dieser Mensch. Ja, wie reich ist der? Ja, aber nochmal, für alle Vieharten sagt man Al-An'am und daher kommt auch der Name dieser Sura. Manche sagen auch, Farsha, Kleintiere, nennt man diese, weil sie klein sind, sondern weil sie beim Schlachten auf den Boden gelegt werden. Deswegen nennt man sie Farsha. Und andere sagen, nein, weil deren Haar oder Leder, wie zum Beispiel von Schaf oder von, mir fällt jetzt nur Schaf ein, ich kenne mich bei Vieharten auch nicht so gut aus, weil deren Haar oder Leder eben, wenn man die Haut zum Leder verarbeitet, dazu benutzt wird, um Teppiche oder Liegematten zu herzustellen. Und die legt man ja auf den Boden und deswegen nennt man die Tiere auch schon Farsha. Ja? Also Tiere sind damit gemeint, aber warum man sie jetzt Farsha nennt, darum geht es jetzt gerade nur. Und die Bedeutungen habe ich euch, oder verschiedene Erklärungen habe ich euch genannt. Ja, also Allah hat für uns Tiere erschaffen und gemäß unserer Bedürfnisse. Wir haben viele Bedürfnisse. Wir brauchen etwas zum Liegen drauf, wir brauchen Wärme, wir brauchen ein Dach über den Kopf. Mindeste, was dieses Dach sein kann, ist ein Zeltdach. Ja? Und die früheren, wenn ihr die Geschichte lest, die früheren bewegten Völker, die noch umherreisten, waren Beduinen, die Zelte bewohnten, bevor sie sich dann irgendwo niederließen, von denen man weiß. Und gemäß unserer Bedürfnisse hat Allah also auch verschiedene Tiere geschaffen. Also er hat nicht nur eins, damit wir gerade mal so über die Runden kommen, seid doch froh, dass ihr Milch zu trinken habt, so nach dem Motto, sondern alles Mögliche, wir können alles, was wir so brauchen. Und früher hat man ja sogar, und heute auch noch, sehr teure Kleidung, wie Leder, echtes Leder oder Schuhe, Schuhwerk und so weiter, kommt auch eigentlich von Tieren. Ja, also alles, was der Mensch so braucht und bis hin sogar zu Luxusgütern, kommt von etwas, was Allah für uns erschaffen hat. Und trotzdem reagiert der Mensch mit Undankbarkeit. Und da sehen wir schon, wie weit das auseinanderklafft. Der eine gibt und gibt und gibt und gibt alles Passende. Das ist so, wie wenn ihr umziehen müsst, ja, in eine neue Wohnung. Und ihr macht euch Stress, oh, woher soll ich jetzt Teppiche besorgen, wer soll das jetzt alles erledigen, oh, Küche muss ich ja auch noch einrichten, Fenster sind noch nicht gemacht und bla bla, nur Probleme, eine Riesenliste von Stress und Problemen, ja, und keine Zeit und kein Geld, so ungefähr, ja. Und dann kommt ihr in die Wohnung und alles ist bis zum kleinsten Detail, bis hin zur dekorativen Kerze, die auf dem Tisch steht, ist alles perfekt gemacht. Genauso, wie es genau richtig ist für euch, nach eurem Geschmack. So wie es gut, gesund und nachhaltig und einfach gut ist für euch. Und dann sagt ihr, ach, das muss doch aber auch ja so sein. Ich habe das ja so verdient und ist mir auch egal, wer das gemacht hat. Und der soll jetzt bloß nicht ankommen und ein Dankeschön von mir wollen. Und ist doch klar, dass ich das bekomme. Ja, ich habe das Recht, dass es so sein muss. Was würdet ihr zu so einem Menschen sagen? Dass, wie bist du denn drauf? Ja, versuch doch wenigstens rauszufinden, wer das für dich gemacht hat. Das Mindeste, was du tun kannst, ist doch zu sagen, danke dir. Also, ja, welche Kultur würde das nicht unterschreiben, dass man das Mindeste, was man sagen sollte, fühlen sollte, ein Dankeschön ist. Und genauso geht der Mensch mit der Schöpfung und den Gnaden in der Schöpfung um, die Allah ihm bereitet hat. Und daran erinnert Allah uns immer wieder. Das schaut doch, Allah hat all das für euch gemacht. Was gut ist für euch, was ihr braucht zum Überleben. Ohne diese Dinge wärt ihr nicht überlebensfähig. Oder euer Leben würde sehr, sehr schwer werden. Hamulatan wa farsha, كلوا مما رزقكم الله, esst von dem, womit Allah euch versorgt hat, ولا تتبعوا خطوات الشيطان, und folgt nicht den Fußstapfen des Shaitan, إنه لكم عدو مبين, wahrlich, er ist für euch ein klarer oder auch ein deutlicher Feind. Also seine Feindschaft ist erstmal إنه لكم. Hier steht nicht nur, er ist ein Feind und er ist auch für euch ein Feind. Also der hat es quasi mit jedem Probleme, ja, und mit, weil er halt so aggressiv ist und mit jedem Feindschaft hat und Streit hat, ist er für euch halt auch ein Feind. Nein, das steht hier nicht. Hier steht innahu lakum. Er ist ganz besonders für euch. Und das, wieso kann ich sagen ganz besonders? Weil das lakum nach vorne gezogen wurde im Satz. Die Araber sagen das, was sie betonen wollen, früh am Satz. Ja, das kommt am Anfang des Satzes. Innahu lakum aduwwun mubin. Seine Feindschaft ist vor allem euch gegenüber. Vor allem euch gegenüber. Und folgt nicht diesem, der euch befeindet, folgt nicht seinen Fußstapfen. Also esst und nutzt diese Dinge. Erklärt es nicht für haram. Das wäre ein Folgen des Fußstapfen der Shaitan. Verschwendet es nicht. Auch das wäre ein Folgen des Fußstapfen von Shaitan. Und gebraucht es nicht in Sünde. Auch das wäre ein Folgen der Fußspuren des Shaitan. Khutwa, khutwatun ist Singular und khutwat ist Plural. Khutwa sagt man wörtlich die Distanz zwischen zwei Fußspuren. Ja, und das sind dann eben die Fußspuren oder Fußstapfen im Allgemeinen. Also nicht denselben Weg runtergehen, herabgehen, den der Shaitan schon gegangen ist. Folgt nicht seinem Weg, er ist euer Feind. Er wird euch nicht irgendwo hinführen, wo es für euch gut oder nützlich ist. Ja, und wie hat der Shaitan das damals vor allem im Kontext gemacht? Dass er das, was halal war, in die Traditionen der Araber sich einmischte und sie hörten auf ihn. Und das, was gut und halal war, wie verschiedene Kamelarten und so weiter, haben wir letztes Mal schon gelesen, er kam und sagte, nein, nein, das ist haram. Iftira an alay, als eine Lüge gegen Allah ersonnen. Und so haben sie ihrer Dunya schon geschadet. Ja, Akhira sowieso. Aber so haben sie ihrer Dunya schon geschadet, indem sie den Fußstapfen Shaitans gefolgt sind. Weil das Leben wird ja kompliziert. Wenn du den Din unnötig verkomplizierst, ja, und schwerer machst, als er eigentlich ist, dann tust du dir damit schon in dieser Dunya keinen Gefallen. Andere Extrem ist natürlich, alles ist halal. Ja, du achtest gar nicht mehr auf Haram und Halal, ist immer alles halal. Und ja, das sind ja alles, wie sagt man, Hauptsache Fleisch. Und ist doch egal, ob Allahs Name darüber genannt wurde oder nicht. Das ist das andere Extrem. Und beide Extreme wieder sind vom Shaitan. Aber damals in diesem Kontext war es vor allem das Halal zu Haram erklären. Ja, das ist genauso schlimm wie umgekehrt. Ja, inna shaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa, sagt Allah in Surah 35, Vers 6. Und solche Ayat gibt es wirklich ganz viele im Koran, wo dasselbe Thema, nehmt ihn zum Feind. Er ist euer deutlicher Feind. Folgt nicht dem Shaitan. Er wird euch im Stich lassen. Er ist der, der euch irreführen will. Er will euch nichts Gutes. Er ist euch kein guter Ratgeber. Und. Immer wieder, und der Mensch will sich nicht warnen lassen. Subhanallah. Ich glaube, wenn man all die Ayat mal aufschreiben würde, wo dieses Thema immer wieder gesagt wird und der Mensch sich trotzdem dessen nicht bewusst sein will, dem kann man dann auch nicht mehr helfen. Ja, was war eine Praktik dieser Mushrikin Mekkas, wo sie eben dem Shaitan folgten? Thamaniyata Azwaj, 8 Tiere sind gemeint, zu Paaren. Also wörtlich steht hier 8 Paare. Gemeint sind damit Viehpaare. Also Ziege, männlich-weiblich, Schaf, männlich-weiblich, Kamel, männlich-weiblich und Rind, männlich-weiblich, also Kuh und männlich-weiblich. Und das erwähnt Allah jetzt hier im Folgenden. Thamaniyata Azwaj. Azwaj ist Plural von Zawj. Zawj ist der Partner. Ja? Für den Mann die Frau und für die Frau der Mann. Also das gibt selber erstmal keinen Genus her. Ja? Aber wenn der Mann zum Beispiel erwähnt wird, dann ist seine Zawj die Frau. Ja? Also die Araber sagten selten Zawja, Zawjatun. Ja, für die war klar, der Partner, damals war das noch klar, dass der Partner einer Frau ein Mann sein muss und der Partner von einem Mann eine Frau sein muss. Thamaniyata azwaj, min ad-da'n ithnaini wa min al-ma'd ithnain, von den Schafen zwei, da'n ist Schaf und ma'as ist die Ziege. Und beide Fälle hier, da'n und ma'as, sind Ism-Jins. Ism-Jins benennt, das sagt man im Deutschen wie Kollektivum, ja, und das steht zwar im Singular, aber gemeint ist damit Feminin, Maskulin, Singular, Plural. Das ist ein Wort für alles. Das Schaf. Ja? Also das Schaf als allgemein Wort, was alles umfasst. Und das ist hier auch so gemeint. Ja, deswegen steht auch von den Schafen, obwohl da steht Singularwort. Von den Schafen zwei und von den Ziegen zwei, also Schafe, männlich-weiblich, sind zwei. Und Ma'as, Ziege, männlich-weiblich, auch zwei. Ja, also Allah hat das alles erschaffen, wird hier erst gesagt. Und dann wird gleich in Frage gestellt, was die Mushrikin damit gemacht hatten. وَمِنَ الْمَعْذِ اثْنَيْنِ قُلْ, sprich, also frag diese, أَذَّكَرَيْنِ هَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ, hat er, Allah, die zwei männlichen für haram erklärt, verboten, oder die zwei weiblichen? Ja, weil das waren die Meinungen der Mushrikin Mekkas, dass nee, das ist haram für unsere Frauen und das ist halal und das wieder nicht und das wieder. Allah stellt das alles in Frage und fordert die Gedanken, die Einstellung der Mushrikin heraus und sagt, wie jetzt? Allah hat das alles erschaffen, für euch erschaffen und davon gibt es ein Männchen und ein Weibchen und ihr sagt jetzt was? Dass Allah die zwei Männchen verboten hat, also das männliche Schaf und die männliche Ziege, oder Amel und Thayeni, oder die zwei weiblichen, weibliche Schaf, weibliche Ziege, oder Emma stammelet alayhi arhamul und Thayen, oder etwa das, was der Mutterleib der beiden Weibchen umschließt. Erinnert euch, letztes Mal haben wir, glaube ich, gelesen, dass was in den Leibern dieser ist, ist haram für unsere Frauen, und wenn es verendet, tot geboren wird, dann dürfen wir alle davon essen. Also woher kommt das alles? Ist das, sagt ihr etwa, Allah hat das euch so für haram erklärt, was in den Mutterleibern der zwei beiden Weibchen ist? Ishtamalat kommt von Shin, Mim, Lam. Shamil ist auch ein Name von in manchen Gegenden der islamischen Welt, von Männern. Shamala, umfassen. Shamil, umfassend sein. Ja, Ishtamala, umfassen, beinhalten. Ja, ist damit gemeint. Was also in den Mutterleibern drin ist. Ja, nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Sie werden gefragt, sie sollen sagen, sie sollen darüber nachdenken und dann sollen sie sagen. Entweder sie denken nach und kommen zum Schluss, das stimmt. Woher haben wir das eigentlich alles? Das ist doch alles halal, wir können doch nicht das verboten erklären. Im Namen der Götzen und im Namen sonst was. Oder nabbi'uni bi'ilmin, berichtet mir mit Wissen. Und mit Wissen ist hier solches Wissen gemeint, das entweder auf einer Offenbarung beruht oder auf einen Propheten, auf einer Offenbarung, auf ein Buch, irgendetwas, was Wahrheitsgehalt hat. Oder sagt ihr etwas über Allah, worüber ihr gar nicht wisst, ob Allah das gesagt hat. Weil ihr sprecht ja über Allah. Harama, hat er Allah das für haram erklärt. Wenn ihr über Allah sprecht, und da müssen wir uns wirklich alle auch mal selber analysieren, wir als Muslime jetzt kollektiv, dass wie oft sagen wir etwas über Allah, ja, die Ayah ist so und so gemeint. Keine Ahnung, nichts gelernt, irgendwo aufgeschnappt und einfach mal so in die Welt geben, am besten noch in eine WhatsApp-Gruppe mit 150 Teilnehmern, dass ja hier Leute, die Ayah heißt das und das. Ja, ich weiß, was die Hijab-Regeln sind. Da steht das Wort, ich habe das jetzt verstanden, ich habe gerade in der Arabisch-Deutsch-Wörterbuch nachgeguckt und deswegen weiß ich, was die korrekte Regel ist, wie Allah das meint. Man spricht ja quasi als Stellvertreter von Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne Wissen. Das ist eine der größten Sünden, die man tun kann. In einer anderen Aya erwähnt Allah, dass Reden über Allah ohne Wissen oder Lügen über Allah neben Schirk. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Wenn ihr Wahrhaftige seid in eurer Behauptung, dass Allah das haram erklärt hat, dann berichtet mir mit Wissen. Und das ist eine Herausforderung für jeden, der dieser Tradition oder Praktik oder wie auch immer gefolgt ist. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, und von den Kamelen zwei und von den Kühen zwei, also wieder männlich-weiblich, männlich-weiblich. قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ. Dieses A am Anfang, das ist ein Fragepartikel. Ja? A, Hamza. Deswegen haben wir übersetzt als die zwei männlichen Fragezeichen. Das Fragezeichen steckt wo? In dem Hamza, Hamzatul Istifam vor dem Dhakaraini. Dhakaraini, ja? Die zwei männlichen Fragezeichen, hat er haram erklärt, verboten gemacht, oder, und Hamzatul Istifam kann auch verschiedene Bedeutungen haben. Das kann für Wissensverlangen, dass man etwas wissen will, das kann auch für Tadel, wenn man schimpft, ja, ist das so? So wie wir im Deutschen auch fragen. Ja, hast du das gemacht? Da wollen wir schimpfen. Wir wollen nicht wirklich wissen, ob jemand das gemacht hat, sondern wir wissen schon, er hat das gemacht, aber wir schimpfen gerade. Also für Tadel und Schimpf und auch für, ja, noch für ein paar andere Sachen. Hier sagen die, für Inkar auch, wenn man etwas ablehnt, Ja, wenn man etwas ablehnen will, dann fragt man und in der Frage steckt die Ablehnung. Und hier sagen die Ulama, es Hamzatul Istifham für Inkar und Taubich, also für Schimpf, Tadel und auch für Ablehnung. Ja, und manche sagen entweder oder. Also die einen sagen Inkar und die anderen sagen für Schimpf und Tadel. الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين oder das, was die Mutterleiber der beiden Weibchen umschließen oder beinhalten. Ist das etwa haram? Ja, also all diese leeren Traditionen, die ihr produziert habt. Wer über Allah lügt, halal zu haram macht, begeht ein großes Unrecht. Er macht das Leben der Schöpfung Allahs schwer. Er verunreinigt und konfusiert und vermischt die wahre Religion Allahs, in diesem Falle der Din Ibrahims a.s., dem die Araber ja eigentlich folgten und den sie bis dato dann so unkenntlich gemacht hatten, dass er gar nicht mehr aufzufinden war, außer in manchen Traditionen wie Nikah und Tawaf und Hajj, das machten sie alles noch, aber auch das war schon vermischt. Und das sind große Verbrechen, die ein Mensch machen kann. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ Entweder berichtet mit Wissen oder behauptet ihr etwa, wenn ihr jetzt kein Offenbarungswissen habt, behauptet ihr etwa, dass ihr Zeugen wart, als Allah euch all dies anbefohlen hat? Also habt ihr das persönlich von Allah mitbekommen, dass er so etwas befohlen hat? Also da sieht man schon, der Mensch, der über Allah lügt, kein Offenbarungswissen hat, er war nicht dabei, als Allah das befohlen hat, dann worauf beruht sich denn seine Aussage? Deswegen vorsichtig. Vorsichtig, wenn man über Allah spricht, über den Koran spricht, denn der Koran sind Allahs Worte, mit Wissen reden oder schweigen. Und auch wenn es wenig Wissen ist. Ja, aber dieses wenige Wissen sollte dann korrekt sein. Da kann man das ruhig weitererzählen, soll man das auch weitererzählen. Man soll das Licht teilen mit anderen, aber nicht über die Dinge reden, über die man nicht weiß. Das können wir daraus ableiten. Wie es ja auch in einem Hadith heißt, das ich euch schon ganz oft genannt habe, fällt mir nur gerade ein, dass Allah wird gegen Ende der Zeit das Wissen hochheben. Und zwar wie? Indem er die Wissenden zu sich nimmt. Also die sterben halt und es kommt keiner mehr nach. Ja? Und was wird dann passieren? Die Unwissenden werden gefragt werden und sie werden ohne Wissen antworten, selber irre gehen und auch andere irre leiten. Möge Allah uns davor bewahren, zu diesen zu gehören. Beide, die irre gehen, selber oder auch andere irre leiten. Allah möge uns davor bewahren und uns das Wissen schätzen lassen und wahres Wissen geben. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Wer ist denn? Ich habe ja vorhin gesagt, das ist eines der größten unrechten Taten. Wer ist denn ungerechter? Und das ist eine rhetorische Frage. Das ist das größte Unrecht, wird damit gesagt. Als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt. Iftara ala Allahi kadiban. Und warum lügt man über Allah? Warum sollte man sowas tun? Warum kann man nicht einfach den Mund halten? Liyudilla an-nasa bighayri ilm. Damit er die Menschen ohne Wissen in die Irre führt. Und woher kommt das? Kommt von Shaitan und dann von jedem, der ihm nachtut. Manche Mufassirin sagen auch, ich lese die Ayah noch zu Ende, inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Und das ist, glaube ich, die größte Strafe von Unrecht. Erstmal, Unrecht ist sowieso Dunkelheit am Tag der Auferstehung. Allah liebt nicht die Ungerechten. Ja? Ungerechtigkeit ist eine Kabira-Sünde und so weiter. Je nachdem, welches Grad von Unrecht man getan hat. Ja? Das ist alles schon schlimm. Aber eines der schlimmsten Dinge, die Unrecht nach sich zieht, ist, dass inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah gibt dir keine Rechtleitung mehr. Du stehst mit deinem Unrecht dir selber im Weg, den rechten Weg zu finden. Möge Allah uns bewahren. Ja, weil sie anderen die Quelle der Hidayah verdunkeln, indem sie den Din konfus machen, gibt Allah ihnen auch dann natürlich auch keine Rechtleitung mehr. Ja, manche Mufassirin sagen auch, dass hier mit wer ist ungerechter als der, der andere irreführt ohne Wissen, ist auch eine bestimmte Person gemeint, Amr bin Luay, oder Luhay, Amr bin Luhay, der einer der Vorfahren der Quraysh war. Und man sagt, und Ibn Abbas und viele andere sagen das eben auch, oder von den Mufassirin sagen das eben auch, dass er der Erste wohl war, weil wie gesagt, die Araber waren auf dem Dien von Ibrahim a.s., Tawhid, Allah anbeten, Hajj und so weiter, ja. Und er war der Erste wohl, der Götzendienst und Statuendienst in Mekka eingeführt hatte. Ja, und man sagt, das war ein Mann von Würde und man hört auf ihn gehört und der war jemand, der Einfluss hatte und mit allem, was dazu gehört, was Einfluss eben mit sich bringt. Und es war jemand, der ein Händler war, ist gereist, der ist wohl nach Scham gegangen, da gibt es ganz viele, also lange Geschichte. Und das gefiel ihm, ja, wie die Leute dort eben Götzen hatten und diese ganze Kult dahinter und diese Rituale. Und das gefiel ihm wohl sehr, dass man also etwas Anfassbares hatte, was dich dann mit Allah verbindet, ja. Also er war halt nicht jemand, der Allah verleugnet hat, ja, aber halt so als eine Stufe, die dich Allah näher bringt. Und er hat dann diese Götzen oder ein paar von denen nach Mekka eingeführt. Und das ist dann da geblieben und daraus ist dann all dieses weitere Übel entwachsen, ja, was dann zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam weit verbreitet war. Und er war wohl der Erste. Aber jeder, der dies tut, über Allah lügt und so weiter, für den gilt natürlich das gleiche Urteil. Bei Ibn Kathir heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in einem Hadith sagte, dass ich sah Amr bin Luhay, ich sah ihn in Jahannam, wie er seine eigenen Eingeweide hinter sich herzieht. Und er war der Erste, der Götzendienst bei den Arabern eingeführt hatte. Ja, wurde quasi Imam vom Schirk, möge Allah uns bewahren. Ja, im Hijaz, also da Mekka, Medina, die Gegend, davor gab es kein Konzept von Schirk. Das waren Nachfolgen von Ismail und Ibrahim a.s. und Tawhid und all diese Rituale von die Dinge, die eben Ibrahim a.s. Gelehrt hatte, weitergegeben hatte, von Hajj, Nikah, wie man heiratet und so weiter, wurde nach Islam gelebt. Ja, und da sieht man eben auch, wie weit, wenn man dem Shaitan folgt, wie weit man dann also abirren kann, wenn man einmal dem Shaitan hinterhergeht und der in der Gestalt eines Menschen auch kommen kann. Ja, also auch wenn vielleicht Amr bin Luhay damit gemeint sein sollte, ist jeder, der auf den diese Beschreibung zutrifft, ist damit gewarnt, soll damit gewarnt sein. Nochmal, allgemein für uns auch, die jetzt nicht Schirk machen oder im großen Stile für Halal, für Haram erklären, aber im kleinen Stile eben, ja. Wenn jemand uns fragt und wir nicht wissen, dann soll man niemals sich nicht trauen, und sagen, nee, wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, dann denkt ihr, ich bin doof oder ja, ich habe nichts gelernt oder keine Ahnung. Nein, niemals. Lieber sagen, das weiß ich nicht, ich frage mal nach oder frag du den. Man kann ja helfen, aber nicht mit etwas sagen, worüber man nicht wirklich was weiß. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا. Sag, ich finde in dem, was mir als Offenbarung eingegeben wurde, in der Wahi, die zu mir gekommen ist, und das ist ein Beweis, ja, die Wahi hat Gewicht. In dem, was mir offenbart wurde, finde ich nichts, was Muharraman wäre, was Haram gemacht worden wäre. Ala ta'imin yat'amuhu, auf jemanden, der das speisen will, auf jemand, der speist, dieses, ja, was ihr als Haram eben erklärt. Illa an yakuna maytatan, außer folgende Dinge. Also all das ist nicht Haram, was ihr sagt. Bestimmte Kamelarten oder das Kind vom Kamel, wenn es tot geboren wird oder die Milch vom Kamel. All das ist nicht Haram. Nichts von dem ist Haram, außer Ayyakuna Meitatan. Ja, das Verendete ist Haram. Verendetes darf der Muslim nicht essen. Audaman Masfuhan oder ausgegossenes Blut, ausgeflossenes Blut. Das ist das Blut, wenn man schlachtet und das Blut, was dann rausfließt. Ja, das darf man nicht sammeln und damit dann irgendwie irgendwelche Speisen herstellen, wie Blutwurst, glaube ich, hat auch was damit zu tun, weiß ich jetzt nicht sicher. Ja, oder bestimmte Speisen daraus herstellen oder irgendwie verarbeiten, das ist Haram. Die Speise davon ist Haram, das darf man nicht gebrauchen. Au lahma khinzirin oder das Fleisch des Schweins, also Schweinefleisch. Fa innahu rijis, denn wahrlich, dies ist ja ein Gräuel. Rijis von Ra, Jim, Sin bedeutet wörtlich etwas, was unrein ist. Ja, so ein bisschen wie die Bedeutung von Najis. Ja, aber Rijis eben auch nicht nur das Unrein selber, sondern auch wenn etwas ein Gräuel ist, also nicht etwas fassbar Materielles, sondern etwas wirklich ein Gräuel ist, eine Arbeit, eine Tat zum Beispiel. Ja, das Wort wird auch benutzt für die Strafe Allahs. Ja, nicht jede Strafe, bestimmte Strafen von Allah, in denen auch eben Dinge sind, die vielleicht gräuelhaft sind, da wird auch Rijis gesagt, also das Schweinefleisch wird Rijis genannt. Au fisqan uhilla li ghayri llahi bih, oder ein Frevel, Fisq ist die Sünde, Übertretung, Frevel eben, nämlich was, worüber ein anderer als Allahs Name ausgerufen wurde. Also wenn man geschlachtet nicht im Namen Allahs, sondern in irgendeinen anderen Namen. egal wer. Sogar wenn du im Namen des Propheten schlachtest, um ihn zufrieden zu machen. Na'udhu billah. Sogar das ist ghayr Allah. Ja, du darfst nur im Namen Allahs schlachten, also um seinetwillen ist damit gemeint, wenn man sagt in seinem Namen, um seinetwillen schlachten. Alle anderen ghayrullah Namen sind haram und sind nicht erlaubt zu speisen. Also eine sehr kurze und bündige Liste, die uns hier gegeben wird. Nur das ist haram, sagt hier der Prophet in Surat al-An'am. Und ich finde darüber hinaus nichts, was Allah für haram erklärt hätte. Mit anderen Worten, all das, was ihr da sagt, entspricht nicht dem, was Allah geboten hat. Wenn ihr behauptet, es kommt von Allah, wart ihr entweder Zeugen, als Allah das gesagt hat, oder bringt einen Beweis, der auf Wissen basiert. Und beides konnten die Araber nicht vorbringen. Meta, das haben wir schon in Surat al-Ma'idah erklärt, was Verendetes bedeutet, also alles, was irgendwie selber gestorben ist, ob durch Unfall, Krankheit, Alter, egal. Alles, was selber gestorben ist, nicht durch das Schächten gestorben ist. Und vergossenes Blut haben wir auch schon damals besprochen. Ja, das sind alles... Genau. Ja, was wir jetzt aber wissen müssen, ist, das ist natürlich Surat al-An'am. Und Surat al-An'am wurde in Mekka offenbart. Und ja, in Mekka waren nur diese Dinge haram. Aber später in Medina und dann noch später in Medina, als Surat al-Ma'idah offenbart wurde, erinnert euch, ganz am Anfang von Surat al-Ma'idah, ist eine bisschen längere Liste von dem, was haram ist. Und der Prophet s.a.w. Verbot dann auch durch Hadith noch einige Dinge, wie die Tiere mit Reißzähnen und Tiere mit Klauen zum Beispiel. Ja? Und eine bestimmte Art von Wildesel. Auch hat er auch mit Hadith für haram erklärt. Also diese Liste wurde später dann noch vervollständigt. Weil manche missbrauchen diese Aya aus Surat al-An'am auch und sagen, hier, da steht doch, der Prophet Sassam sagt selber im Koran, dass nur das ist haram. Da steht nichts von Alkohol, ja, das darf man also trinken oder speisen oder zu sich nehmen. Und da steht nichts von diesem und nichts von diesem. Und deswegen ist das alles halal. So ist das natürlich nicht gemeint. Das ist in Surat al-An'am, das ist in Mekka. Und später, Surat al-Ma'idah hat das noch vervollständigt. Ja? Aber trotzdem gilt auch hier, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Wer sich aber, und das gleiche, diese gleiche Erlaubnis haben wir auch in Surat al-Ma'idah gelernt und auch in Surat al-Baqarah. Also das ist geblieben, ja, dass wenn eine Ausnahmesituation ist, wer gezwungen ist, اضْطُرَّ, also zum Beispiel durch Hunger gezwungen ist, durch lebensbedrohlichen Hunger gezwungen ist, ghayra barin, ohne es zu begehren aber. Also nicht, dass er innerlich auch das so voll gerne schon lange mal probieren wollte, ja, wie das wohl schmeckt oder so. Und er hat nur darauf gewartet, dass er mal ein bisschen Hunger hat und gerade nicht zum nächsten Laden gehen kann. Und deswegen ja, nimmt er das direkt, was haram war. Nicht so, ghayra barin. Ja, barin von ba, rein, ja. Bari heißt wollen, begehren. Barra bedeutet aber auch die Grenze übertreten. Weil der die Grenze übertritt, der will ja auch etwas. Ja, der will, der begehrt etwas so sehr, dass er dafür sogar die Grenze übertritt. Deswegen Barin, der begehrt oder eben auch der begehrt und Grenze übertritt. Ja, beides kann gemeint sein. Wala Adin und ohne das Maß zu überschreiten. Adin von Adwun. Adwun heißt auch Wulm, ja, Grenze übertreten. Ja, mit anderen Worten, er soll nicht mehr als nötig essen. Er soll in der Grenze bleiben und nur so viel nehmen, wie nötig ist. Wenn das so ist, Zwangslage, und man begehrt es nicht, man nimmt nicht mehr als notwendig, فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, dann ist dein Herr wahrlich allvergebend und barmherzig. Ja, also Ausnahme gilt es, obwohl das auch ein strenges Gebot ist. Ja, wer das also nicht extra will, das haben wir auch schon einige Male erklärt. Ja, jetzt haben wir gesagt, das, was die Araber sich selber für haram erklärt hatten, das hat keinen Bestand, das hat keinen Beleg. Entschuldigung, ist gerade ein bisschen laut auf der Straße. Das hat keinen Beleg. Andererseits, in Medina gab es ja damals auch Yahud. Und die Mushrikin standen schon im Kontakt mit den Yahud. Das werden wir noch an anderen Stellen im Koran lesen auch, wo sie immer wieder fragten, was sollen wir diesen Propheten für Fragen stellen und so weiter. Und hier wird jetzt in den folgenden Ayat dann eingeschoben und erklärt, dass ja, für die Yahud sind mehr Dinge haram, obwohl sie ja auch dem Dien von Ibrahim a.s. folgen, so wie Banu Ismail ja auch. Und trotzdem, der Prophet sagt, nein, für uns ist nur das und das haram. Und andererseits sieht man die Yahud, für die aber ein paar Dinge mehr haram sind. Und hier stellt Allah dann klar, dass ja, für die sind ein paar Dinge mehr haram, aufgrund ihrer eigenen Sünden. Am Anfang war das nicht so für sie. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا und auf diejenigen, die dem Judentum angehören. Hadu, da sagen die Ulama, einerseits kann das von dem Wort inna hudna ilayk, ja, da gibt es eine Stelle im Koran, wo die Yahud sagen, wahrlich, wir machen Tauba zu dir, so heißt das, ja, hudna, wir sind geleitet zu dir, gemeint haben sie damit aber, wir machen Tauba zu dir, dass daher das Wort Hadu kommt. Und andere sagen, dass nein, Hadu von Yahuda, der älteste Sohn wohl von Jakub a.s. oder welcher genau Sohn das war, da gibt es Ikhtilaf auch, aber manche sagen ältester Sohn, und von ihm haben sie den Namen Yahuda dann übernommen, Yahudiyun Hadu. Allah weiß am besten, auf jeden Fall sollen damit die Juden gemeint sein. Ja, das ist der springende Punkt. Und auf denen, die dem Judentum angehören, haramna, haben wir alles haram gemacht, kulla dhi dhufur, alles, was Klauen besitzt. Ja? Also jeden Vogel und jede Viehart, welches Klauen besitzt. Mit Klauen meint man hier also ungeteilte Hufe zum Beispiel. Ja, so wie, zum Beispiel bei manchen Tieren sieht man ja die einzelnen Zehen, wie beim Huhn zum Beispiel, ja. Okay, da sieht man die einzelnen Zehen. Aber bei der Ente, beim Kamel, bei der Gans, ja, da ist der Fuß ja ein ganzes Stück. Das ist ungeteilt. All diese Tiere waren dann quasi, so heißt es in Tafsir, haram für diese. Ja, wa min al-baqari, und die Liste geht weiter, und von der Kuh, wal ghanami, und dem Kleinvieh, haramna alayhim, haben wir ihnen haram erklärt, verboten, shuhu mahuma, das Fett von den beiden, also von dem Kleinvieh und auch von dem Rind, haben wir ihnen das Fett verboten, illa ma hamalat zuhuruhuma, außer was deren Rücken trugen. Also das Fett, was am Rücken klebt oder vom Rückenteil ist, das war halal für die, awil hawaya, oder auch der Teil, was in den Eingeweiden ist, ja, oder die Eingeweide, au machtolata bi'adham, oder das Fett, was an den Knochen klebt, ja, was mit den Knochen verbunden ist, mit den Knochen verwachsen ist, meint man damit. Also ein paar Ausnahmen waren für die halal, aber an sich war das Fett von Rind und von Kleinvieh war für die haram. Warum hat Allah die Liste so lang gemacht? Einerseits sagt Allah, nein, ist alles halal, esst, folgt wieder quasi dem wahren Dien von Ibrahim a.s. Und auf der anderen Seite, den Yahud, ist viel mehr haram gemacht worden. Allah sagt, ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ. Dies haben wir ihnen vergolten wegen ihrer Übertretung. Also die Harammachung, ja, das Haram-Erklären war eine Belohnung oder Entlohnung für ihre Übertretung. Sünden führen zu Verlust von Gnaden. Das ist, was hier erklärt wird. Wenn man sich versündigt, selber übertritt, rebelliert gegen die Gebote Allahs, was kann eine der Strafen Allahs dann sein? Eine Reaktion, Allah reagiert nicht, aber was kann eine Antwort, eine Vergeltung dafür dann sein, dass Allah dann Gnaden für haram erklärt, die an sich nicht haram waren. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, und gewiss, wir sind sicherlich die Wahrhaftigen. La ilaha illallah. Ja, das ist die Wahrheit. So ist das eigentlich gewesen. Weil die Yahud, die haben auch behauptet, dass nein, wir, wenn wir diesen Geboten von Haram folgen, folgen damit eigentlich unserem Vorvater Ja'qub, Israel, a.s. Israel war ein Name von Ja'qub, a.s. Wir folgen ihm, der sich diese Dinge, er hat uns das für Haram erklärt. Und das stimmte so nicht, und Allah legt hier offen, dass nein, Jakub a.s. hat sich zwei, drei oder wenig Dinge nur haram gemacht, weil er ein Opfer geben wollte für Allah. Das haben wir zu Surah Al-Imran schon gelernt. Ja, er wollte diese Dinge quasi verzichten aufgrund von Dankbarkeit. Das war für ihn legitim. Sonst darf das nicht irgendjemand machen. Damals in der Scharia war das noch in Ordnung. Erinnert euch, am Anfang von Surah Al-Imran haben wir das gemeinsam besprochen. Könnt ihr nochmal nachschauen. Nicht Anfang, Anfang vom Juz 4 war das, kam das vor. Ja, aber ihr, dass euch so viele Dinge haram gemacht worden, ist eine Jaza bi barihim, ja, wegen ihrer Übertretung. Bari hier, Übertretung, was ich vorhin meinte, Grenzübertretung. Ja, Hawaya sind die Eingeweide, wird heute jetzt nicht mehr so viel gegessen, außer vielleicht in Wurstwaren verarbeitet. Ja, das ist für die, die Haram-Dinge, und die Ausnahmen wurden hier nochmal zusammengefasst für die Yahud. Ja, außer das, was mit den Knochen vermischt ist, das habe ich euch schon genannt. Ja, und inna la sadiqun, gewiss Allah ist der, der wahrhaftig ist. Ja, da gibt es in Tafsir, wird auch dazu erklärt, wie die Sahaba diese Ayah auch verstanden haben. Ibn Abbas erzählt, dass als Umar ibn al-Khattab ihm erzählt wurde, dass jemand Betörendes, also Berauschendes, Wein oder ähnliches verkaufte, sagte er dazu, möge Allah diesen Menschen bekämpfen. Also damit zeigte er seinen Unmut gegen diesen Menschen. Das ist eine Art von Dua machen gegen diesen Mann. Ja, wie so eine Art von Fluch, aber weniger als Fluch. Weiß er denn nicht, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, möge Allahs Fluch auf den Yahud sein. Das Fett war ihnen haram gemacht, so schmolzen sie es und verkauften es dann. Also anstatt das zu sagen, nee, ist haram, wir dürfen damit nichts zu tun haben, weder essen noch verkaufen, sagten sie, okay, wir essen es ja nicht und haben es dann verarbeitet zu, was weiß ich, Kerzen oder was man macht aus geschmolzenem Fett und haben es dann verkauft. Ja, und das La'na Allahs kam auf sie deswegen herab. Und das ist auch ein Beleg, dass Allah also ihnen wirklich das Fett, außer eben, was mit den Knochen verwachsen war, etc., ihnen wirklich haram gemacht hatte. Das wird auch in Sahih Bukhari und Sahih Muslim überliefert. Dann in einer anderen Überlieferung sagt Jabir ibn Abdullah, in dem Jahr der Eroberung von Mekka hörte ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, dass wahrlich Allah und sein Gesandter haben das Verkaufen von Berauschenden, von verendeten Tieren und vom Schwein und von Götzenbildern hat Allah und sein Gesandter haben es für haram erklärt. Er wurde gefragt, was ist mit dem Fett der verendeten Tiere? Wir benutzen es, um Leder zu färben oder um Schiffe zu bemalen und für andere Dinge, was die Menschen benutzen. Und der Prophet dazu sagte, nein, es ist haram. Also wenn das verendete Tier haram ist, ist alles davon haram. Ja? Und dann sagte der Prophet, möge Allahs Fluch auf den Yahud sein, Allah verbot ihnen das Fett von den Tieren, sie schmolzen es, verkauften es und genossen oder verzehrten dann das Einkommen davon. Also am Ende haben sie es ja doch dann gegessen. Zwar nicht direkt, aber den Ertrag davon haben sie dann in Form von Geld oder finanzielle Mittel, haben sie ja dann doch genossen und das ist dann auch haram. Ja, und nochmal, die Yahud dachten, die von sich selber behaupteten, dass sie damit Ja'qub a.s. folgen würden, wenn sie diese Sachen nicht essen würden. Und hier wird gesagt, nein, dalika jazaynahum bi barihim. Ja, wegen ihrer Übertretung, ihrer Sündhaftigkeit hat Allah ihnen das verboten. Und das haben wir damals, ich will jetzt nicht so lange darüber sprechen, auch vielerlei gemeint sein. Ja, wenn ihr euch erinnert, damals haben wir auch gesagt, wenn die Sünden zu viele sind, eine Sünde kann eben auch sein, dass man so viel über Allah lügt, und sich selber den Dien schwer macht und kompliziert macht, dass Allah den dann wirklich kompliziert macht. Das kann auch sein. Oder eben, dass man wirklich sündigt und daraufhin Allah Gnaden hinwegnimmt, indem er sie für euch haram erklärt. Möge Allah uns bewahren. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. Wenn sie dich nun der Lüge bezichtigen, nach all dieser Beweisführung und Herausforderung und Frage nach Beweisen und Aufforderung zum Nachdenken, wenn sie dich trotzdem noch der Lüge bezichtigen, dann sprich, euer Herr ist voll Barmherzigkeit, ist der Besitzer der Barmherzigkeit und zwar von weitreichender. Wasi'a bedeutet weitreichend und auch umfassend sein. Wala yuraddu, einerseits ist er Besitzer von Barmherzigkeit, deswegen fasst er euch nicht sofort. Ja, wenn ihr heute sagt, den Propheten verleugnet und morgen kommt die Strafe, ja, du heute gesagt und gleich kommt schon die Strafe, nein. Er ist barmherzig, er lässt euch die Frist, fasst euch nicht sofort, lädt euch immer wieder ein zur Wahrheit. Aber andererseits, وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Seine Strafe, seine Gewalt, Ba'as ist die Gewalt Allahs, hier ist die Strafe damit gemeint, wird auch nicht abgewendet von dem Volk der Übeltäter. Also Strafe kommt, irgendwann kommt die. Wenn du Übeltäter bleibst und gemeinschaftlich so bleibst, das Volk der Übeltäter. Es gibt ja individuelle Sünden und dann gibt es Sünden, die eine Gemeinschaft gemeinsam macht. Nicht alle auf einmal, aber der eine unterstützt den anderen dabei und der eine lässt den anderen das machen. Keiner fordert den anderen auf, das zu unterlassen. Dann sind alle mit Schuld. Ja, es sei denn, einer versucht aktiv dagegen anzugehen, der ist dann frei von dieser Schuld. Aber alle anderen, wie in diesem Beispiel von den Ashabus Sabt, die Leute des Sabbat, ja, wer wurde alles bestraft? Nicht nur die, die gefischt hatten, sondern auch die, die nichts dagegen gesagt hatten. Ja, so viel Zivilcourage, ja, in modernen Wörtern, um das in einem modernen Term auszudrücken, muss dann schon sein, dass man sagt, nein, das ist Unrecht. Wenigstens dagegen sprechen, wenn man kann. Und das mindeste Level von Iman, dass man das im Herzen schlecht empfindet, wenn man gar nichts sagen kann. Und solche Umstände gibt es manchmal. Möge Allah uns vergeben. Ja, also Allah, einerseits ermuntert er sie, Allahs Barmherzigkeit zu erstreben. Wisset, er ist barmherzig. Er wird euch vergeben. Ihr müsst nur, ja, diese eine Schritt, dass euch das leid tut und dass ihr taubar macht und dass ihr das einseht. Das ist ein Schritt, der im Kopf sogar eigentlich nur passiert. Man muss ja nicht mehr irgendwo, ja, verzeiht kurz, draußen ist irgendwas los. Ja, das passiert im Kopf auch nur und dafür müssen wir noch nicht mal irgendwo hingehen. Ja, diese Einsicht kommt ja wirklich nur im Herzen oder im Kopf. Aber wem das eben fehlt, وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Ja, und wenn eine Sünde volksmäßig, obwohl das Wort Volk ist ja auch problematisch, gemeinschaftlich verbreitet ist und so viele das machen, dass sie allgemein verbreitet ist, dann kann die Strafe eben auch alle erfassen. Und wenn nicht alle sofort gefasst werden, heißt es nicht, dass die Strafe abgewendet wurde, sondern das ist Allahs Rahma, dass er ihnen noch Frist gibt. Oder das kann auch Tadrij sein, dass er ihnen in ihrer Sünde noch Freiheit gibt, dass sie noch mehr in Sünde wachsen. Allah weiß am besten über sein Urteil Bescheid. Das Thema kommt auch ganz oft im Koran. Es gibt so viele Ayat im Koran, wo Allahs Maghfira und Rahma einerseits erwähnt wird und dann aber auch andererseits erinnert wird, dass seine Strafe ist auch streng. Beides ist wahr. Und wenn du das eine willst, heißt nicht, dass du das andere nicht auch bekommen kannst. Ja, diese auch wieder, Balance. Ja, beide Dinge stehen nebeneinander. Ganz viele Ayat im Koran. Inna rabbaka sari'ul iqab, wa innahu laghafurur rahim, wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala zulmihim, wa inna rabbaka lashadidul iqab. Ich glaube, ihr versteht die Ayat auch mittlerweile schon. Nabbi ibadi, anni anal ghafurur rahim, wa anna azabi huwa al-azabul alim. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, fast in jeder Sura kommt so eine Darstellung immer parallel zueinander. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. Ja, jetzt, Beweise waren da, sie wurden herausgefordert, bringt Wissen, wart ihr Zeugen, nichts ist da, ja, es beruht nur auf Hörensagen und auf Traditionen, Folgen von Vorvätern. Was sagen sie dann am Ende? Bald werden diese, die Schirk machen, sagen, wenn Allah wollte, ma أشركنا, dann würden wir ja kein Schirk machen. Jetzt schieben sie es auch wieder auf Allah. Ja, wenn wir Schirk machen, dann muss Allah das ja quasi wollen. Wenn er wollen würde, wenn er nicht will, dass wir keinen Schirk machen, soll er uns doch jetzt zwingen, aufzuhören damit. Also auch wie arrogant der Mensch sein kann, dass er wirklich denkt, dass Allah jetzt wie so ein Angestellter, na'udhu billah, nur weil er irgendwas falsch macht, direkt ankommt und ihm einen Strafzettel verpasst. Nee, Allah hat das nicht nötig. Allah ist hoch erhaben und weit entfernt davon, dass er dich jetzt direkt fassen muss. Deine Sünde schadet ihm nicht. Sie gefällt ihm nicht, aber er wird dich strafen, wenn die Zeit gekommen ist. Und er wird dich fassen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, also diese Fatalismus, ja, diese Schicksalsinterpretation nach dem Sinne, dass wir sind ja quasi Opfer des Schicksals, wir haben keinen freien Willen. Doch, du hast einen freien Willen und du weißt nicht, was bei Allah von dir geschrieben ist, ja, dass du dich nach dem verhältst. Nach dem Motto, warum nimmt man noch Speise zu sich? Wenn Allah wollen würde, werde ich nicht verhungern. Ja, aber man isst zu gewissen Zeit und man geht schlafen zu gewissen Zeit. Also das gleiche Prinzip scheint ja dann für andere Lebensbereiche nicht anwendbar zu sein, außer für diesen, wo man eben eine Ausrede braucht für seine eigenen Sünden. Ma ashrakna wala abauna, und auch unsere Vorväter hätten schon kein Schirk gemacht, wala haramna min shay, und wir würden nichts für haram erklären, was Allah nicht wollen würde. Also, ja, wir können ja nichts dafür, wenn Allah nicht will, dass wir das nicht machen, dann soll er uns doch aufhalten. Also auch so ein Vorwand, ein leerer Vorwand von jemandem, der Hauptsache sich selber nicht ändern möchte. So redet jemand, der sich selber nicht ändern will. Ja, immer die Schuld auf jemand anderen. So hat der Shaitan auch geredet. Hättest du mir nicht Sajda geboten, ja, dann müsste ich auch nicht ungehorsam sein. Ja, so hat schon jeder Sünder, der seine Tauber nicht Tauber machen will, dass der hat mich dazu getrieben, die hat angefangen. Ja, frag mal die Kinder. Das fängt schon bei Kindern an, möge Allah uns nicht mehr kleine Kinder sein lassen, dass wenn du die fragst, wer hat, ja, wieso streitet ihr? Die war schuld. Als ob der nichts damit zu tun hat. Ja, als ob er gar nicht mit dabei gewesen wäre, ein komplettes Opfer der Umstände. Das sind wir auch immer. Ja, wir können gar nichts dafür, die Umstände sind es schuld und wir können überhaupt nichts dazu beitragen, zu unserer eigenen Verbesserung. Das ist von Shaitan. Er hat das gemacht, Er hat Allah beschuldigt, na'udhu billah, und er will, dass wir ihm folgen und auch immer nur die Schuld nach außen kehren und niemals in uns selber reinschauen, damit wir uns nicht verbessern können. Ja, wir würden ja keinen Schirk machen. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ So, genau so haben auch schon die verleugnet und der Lüge bezichtigt, die vor ihnen waren. Und wie lange kann man sowas machen? Ja, die Schuld nach außen kehren. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا Bis, dass sie unsere Gewalt kosteten. Nur so lang und nicht länger. Ja, und hier sehen wir auch eben die Strenge von Allah, dass manche Dinge werden eben nicht ewig hingenommen. Alles hat eine Konsequenz. Rechtschaffenheit hat eine Konsequenz, Verleugnung hat eine Konsequenz und man kann nur bis zu einem gewissen Limit gegen Allah rebellieren, bis sie unsere Strafe kosteten. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ Für all das, was ihr sagt, habt ihr Wissen, habt ihr bei euch Wissen, فَتُخْرِجُوهُ لَنَا Dann bringt es hervor für uns. Wir wollen ja hören. Ja, bringt Wissen, was belegt, dass so das richtig ist, wie ihr über Allah sprecht, was ihr Allah zuschreibt. Nein, es ist vielmehr so, إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ Ihr folgt ja nichts außer Mutmaßungen. Das in hier, in beiden Fällen, إِن تَتَّبِعُونَ und إِن أَنْتُمْ In beiden Fällen übersetzen wir das als nicht. Ja, warum? Merkt euch, habe ich euch schon oft gesagt, weil danach ein إِلَّا kommt. إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا إِن أَنْتُمْ إِلَّا Ja, wenn ein In von einem Illa gefolgt wird, heißt, wird es negiert und es heißt dann, nicht folgt ihr außer den Mutmaßungen. Nicht seid ihr außer, oder nichts tut ihr außer Schätzungen anstellen. Beide Wörter hatten wir schon, wann und dachrusun. Und das wird ja mit Schirk immer wieder erwähnt. Schirk, wann, dachrusun. Immer wieder. Schätzungen, Mutmaßungen und Schirk ist so eine Schublade. Dunkelheit auch, das wird auch immer wieder damit erwähnt. Ja, also wenn ihr Wissen habt, wieder, hier ist wahres Wissen gemeint, was auf Wahi basiert. Ja, und so war, wie gesagt, die Art der Verweigerer war immer schon so gewesen, die eigene Verantwortung auf andere zu schieben, andere zu beschuldigen, statt anzunehmen und zu akzeptieren und I'tiraf zu machen. Was ist nochmal die erste Stufe von Tauba? I'tiraf, zugeben. Ja, also Tauba ist sowieso nur möglich, wenn I'tiraf vorhanden ist. Möge Allah uns eingeben, dass wir jede Kleinigkeit, die bei uns nicht in Ordnung ist, zugeben können. Denn nur dann ist Tauba und Reinwaschung und Verbesserung möglich. Wenn dieser erste Schritt schon fehlt, sind alle weiteren Türen auch schon zu. Ja, das, und schaut mal, das ist jetzt mal im Alltagsbeispiel. Ja? Wartet nicht immer auf große Sünden, wo wir das machen. Im Alltagsbeispiel, wie wir so reden. Ja? Zum Beispiel, wie oft passiert, dass wir selber viel zu spät losgefahren sind? Oder spät aufgewacht sind oder was auch immer. Und dann zufällig war der Verkehr dann auch viel an dem Tag. Und dann kommen wir irgendwo zu spät an und sagen, oh, der Verkehr war so, ja, war so viel Stau. Und verschweigen dabei aber, dass, ja, ich bin aber auch zu spät losgefahren. Ja, der Stau war ja für die anderen Pünktlichen, war der Stau ja auch da. Und das ist so diese Redeweise, mit, wir meinen das oft auch nicht böse, aber die ist gefährlich. Auf lange Sicht ist diese Denkweise und Redeweise für uns gefährlich. Dann besser gar nichts sagen. Einfach sagen, Entschuldigung, ich bin zu spät. Und schweigen, anstatt dann irgendwelche Halbentschuldigungen vorzubringen, damit jeder bloß denkt, ich habe ja nichts falsch gemacht. Also der Mensch hat, und ich fasse mich an erster Stelle hier auch, wir alle sind Teil von diesem Problem oder haben dieses Problem, dass der Mensch hat ein unglaublich großes Problem, mit seinen Fehler oder Mängel oder Schwächen einzusehen. Möge Allah uns dabei behilflich sein. Und nochmal, das ist wirklich etwas, was im Kopf passiert. Man muss wirklich nur Mut haben. Der Tauba macht, ist wirklich eigentlich ein mutiger Mensch. Und das sollte man begrüßen und belohnen mit gesellschaftlicher Anerkennung, wenn jemand Tauba macht. Und die nicht noch stigmatisieren und sagen, oh, wisst ihr, was der früher gemacht hat? Ja, wie es leider in manchen Gesellschaften passiert. Tauba sollte wirklich gefeiert werden. Ja, also jetzt nicht im oberflächlichen Sinne oder Honigschmiererei um den Mund Sinne, sondern im echten Anerkennungswert geben, Gewicht geben der Tauba. Damit Menschen auch wirklich gerne Tauba machen und ja, unser Dien ist ein Dien, der Tauba lehrt. Ja, also so stark betont das Konzept von Tauba in unserer Religion, wie ich glaube sonst nirgendwo. Allah weiß am besten. Ja, im Christentum auch natürlich. Auch Tauba ist natürlich da auch sehr, in deren Verständnis, natürlich auch sehr wichtig. Ja, und auch wie seltsam, dass wenn sie Haram machen und das nicht ablassen wollen, dann schieben sie die Schuld dafür auf Allah. Wenn aber denselben Menschen einen Verlust, wenn sie einen Verlust erleiden und irgendwas passiert, was ihnen nicht passt, dann fällt ihnen sehr schwer zu sagen, ach, das ist so, wie Allah es wollte. Dann sagen sie das nicht, dann beschuldigen sie wieder, ja Rab, warum, ich habe das nicht verdient, so hätte es nicht sein sollen. Dann hat man wieder Probleme mit dieser Akzeptanz, dass alles ist ja so, wie Allah es will. Also das ist ja nicht zu Ende gedacht, das ist vordergründig vorgegeben, es ist nicht echt, was diese Leute sagen. Ul falillahi al-hujjatul baligha, sprich, Allah hat ja das überzeugende Beweismittel. Baligha heißt weitreichend, ja, und zwar so, wie es reichen soll, bis wohin es überhaupt kommt. Al-hujjatul baligha, das überzeugende, weitreichende, erreichende Beweismittel, also all das, was Allah sagt, ist wahr, hat Gewicht, ist echt ein Beweis. Falau sha'a lahadakum ajma'in. Ja, wenn er wollte, würde er euch allesamt recht leiten. Aber was hat er vorhin gesagt? Allah leitet nicht das ungerechte Volk recht. Ihr müsst erst von eurem Unrecht ablassen oder es wenigstens einsehen. Ja, also einerseits, natürlich kann Allah euch alle zwingen. Aber das ist nicht die Sunna von Allah. Er zwingt nicht die Menschen, nicht in dieser Dunya. Das ist nicht die Natur von dieser Dunya, sondern Allah hat uns hier eine Frist gegeben, in der wir uns beweisen sollen und das Richtige tun sollen. Ja. Lahadakum ajma'in. Qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha. Nochmal, wieder Herausforderung. Bringt, halumma heißt bringt, das ist Ism Fi'il, also ist für Feminin, Maskulin, Singular, Plural, für alle ist dieses Wort. Bringt shuhada'akum, bringt eure Zeugen herbei, diejenigen, die bezeugen, dass mit Allah, dass Allah dies für haram erklärt hätte. Ja, bringt Zeugen, entweder wart ihr selber Zeugen oder ihr habt Wissen oder bringt selber Zeugen, die das bezeugen können. Die das bezeugen, fa'in shahid, und wenn sie das dann auch noch machen, denn falsche Zeugnis gibt es ja auch, und wenn sie das machen, fa'la tashhad ma'ahum, dann trenne dich, bezeuge nicht mit ihnen, dann hast du damit nichts zu tun, wa la tattabi ahwa alladina kadhabu bi ayatina, und folge nicht den Begierden, die ahwa kommt von hawa, Begierden, niedere Wünsche. Also es kann auch als Wunsch oder Wünsche übersetzt werden, aber damit ist nicht jeder Wunsch gemeint. Ja, es gibt ja auch rechtschaffene Wünsche oder Hoffnungen. Ja, diese Wünsche sind schon die Wünsche der Begierde. Ja, also Neigung, niedere Neigung. Das ist damit gemeint. Folge nicht den Neigungen derer, die unsere Zeichen für Lüge erklärt haben. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, und diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ, und sie setzen andere ihrem Herrn gleich. Hier ist ya'dilun im wortwörtlichen Sinne gebraucht. Adel ist ja die Gerechtigkeit. Ursprünglich oder wortwörtlich heißt ja ein dal lam. Ein dal lam heißt ja wortwörtlich gleich machen. Gleich und gleich. Zwei gleiche Teile. Ja? Und die nehmen andere außer Allah, Teilhaber, Götzen, und stellen sie neben Allah und setzen beide gleich. Na'udhu billah. Shirk, was wir Shirk nennen. Also was sind das für Leute, die sowas bezeugen, was auf Lüge und Nichtigkeit basiert? Das sind die, die ihren Neigungen folgen, nicht der Wahrheit. Die haben keinen Wunsch, kein Streben nach Wahrheit. Die wollen nicht die Wahrheit finden, die wollen ihre Neigungen erfüllen, ihre Begierden befriedigen. Was sind das noch für Leute? Die haben keinen Glauben an Akhira. Wenn sie an Akhira glauben würden, würden sie ja die Wahrheit suchen. Der an Akhira glaubt, an eine Auferstehung, an Jannah, Jahannam, der wird alles tun, um die Wahrheit zu finden. Alles, der wird nicht so sitzen bleiben. Der wird sich vorbereiten. Und das sind die, die Schirk machen. Die andere mit Eigenschaften versehen, die nur Allah alleine gebühren. Deswegen haben sie vor anderen auch so Angst wie vor Allah. Und deswegen haben sie vor anderen, für andere so viel Liebe, wie sie eigentlich für Allah haben sollten. Und all das hält sie ab davon, an Akhira zu glauben oder ihrer Neigung nicht zu entsprechen. Ja, es ist ein ganzer Kreislauf und eine ganze Eigenschaften-Schublade, die diese haben. Und diese werden dann auch falsches Zeugnis aus, würden das sogar auch machen. Erstmal, sie werden keine Zeugen finden. Und selbst wenn sie bezeugen würden, dann sollst du, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und jeder, der ihm folgt, nicht mit ihnen bezeugen. Also wenn jemand so gefestigt ist auf dem Falschen, dann soll man selber auch sich davon dann fernhalten und nicht mit ihm dann machen, sondern auf dem eigenen rechten Weg auch gefestigt sein. Ja, kunu ma'as-sadiqin, seid mit den Wahrhaftigen, haben wir im Koran schon gelernt. Ja, und hier wird uns also auch erklärt, ja, und damit kommen wir dann zum Ende, dass derjenige wird auch die Ayat, die Beweise, die Aufforderung zum Nachdenken und so weiter, all das, was wir heute gelernt haben, wird derjenige nicht annehmen und auf dem verharren, was er an Falschem oder Nichtigem folgt, der seiner Begierde folgt. Das ist eigentlich das, was er erfüllen will, und der nicht an Akhira glaubt und der eben irgendwo Schirk macht. Selbst wenn es ist, dass er sein eigenes Nafs Allah gleichgesetzt hat. Ja, dass er sein eigenes Nafs zum Ilah gemacht hat. Ist auch Schirk. Ja, auch wenn wir vor allem daran denken, dass hinter jedem Schirk eigentlich der Shaitan angebetet wird. Weil er das an erster Stelle eingegeben hat. Möge Allah uns von jeder Art Schirks entfernen und uns dem Beweis und der Wahi und dem Sidq folgen lassen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.